Wir freuen uns, bei euch zu sein. Es sind fast eineinhalb Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und es ist eigentlich etwas Wunderbares, Gemeinschaft zu erleben. Ganz anders, wie wir es gewohnt sind. Und trotzdem dürfen wir Gemeinschaft haben. Es gab jetzt in den letzten Wochen mancherlei Diskussionen mit dem Singen, dass wir nicht singen dürfen. Dann hat zum ersten jemand gesagt, jetzt liest man die Texte mit und jetzt hat man vielleicht sogar eher mal die Zeit, mal über den Text nachzudenken, weil man nicht mitsingen kann. Und die Doris hat zu mir gesagt, der Apostel Paulus hat im Kolosserbrief schon mal dran gedacht, in Corona-Zeiten, als er gesagt hat, singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Also auch schon vorgesorgt. Dann muss man sich nicht gleich so aufregen, sondern kann dankbar sein, dass wir die Möglichkeit haben, in unserem Land so noch zusammen zu sein. Ich denke in den letzten Tagen und Wochen so manches Mal an Gemeinden, die verfolgt werden, die auch Corona noch nebenher haben, denen es nicht so gut geht. Und da sollten wir wirklich auch dankbar unserem Herrn sein für alles, was er uns gibt. Die Jahreslosung ein bisschen später wie normalerweise, aber ich habe mich trotzdem dran gewagt. Ich hatte dann mal angefangen, im Dezember mal oder November schon mal nachzuschauen. Man schaut dann so mal nach, die Jahreslosung, was wird das wohl fürs nächste Jahr? Und dann hatte ich mich auch schon mal angefangen vorzubereiten. Dann war so diese Zeit, dass man nicht zum Dienst unterwegs sein konnte, dann blieb es liegen. Und immer wieder hat es mich bewegt und jetzt in den letzten Wochen noch ein paar Mal. Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich die Predigt einfach mal so fertig. Und das ist interessant, wenn man so Bibeltexte, also so Verse liest, wie die Jahreslosung, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Dann sind ja das ein herausgenommener Vers aus einem ganzen Zusammenhang, der sehr viel beinhaltet. Ich möchte gar nicht den Zusammenhang lesen, das würde ich euch mal überlassen, das heute Abend oder in den nächsten Wochen mal zu tun oder Tagen. Weil da steht sehr viel im Umfeld dazu drin, was eigentlich dieser Vers ausmacht, dass dieser Vers zum Tragen kommen kann. Und ich möchte gleich vielleicht auch eine Vorbemerkung dazu sagen. Ich habe hier so ein kleines Bild. Dieses Bild, und wenn wir so einen Bibeltext haben, seid barmherzig, das ist so ein Aufruf, tu was. Und der eine, der schreckt dann zurück, weil er sagt, totale Überforderung. Der andere sagt, du lass das die anderen machen. Es gibt ja so viele Organisationen, was weiß ich, diese Leute, die umhergehen, die Johanniter- und Samariterdienste, Hilfsorganisationen. Und wenn man manches Mal so hineinschaut, wenn die Promis für Geld irgendwie spielen, dass sie irgendein Projekt, der Barmherzigkeit unterstützen können, dann tun die da sehr viel und engagieren sich. Und ich glaube auch, dass das gut ist. Und ich glaube, wir sollten die Leute machen lassen. Man sollte das nicht so negativ darstellen. Aber wenn ich als glaubender Mensch, als Nachfolger Jesu Christi Barmherzigkeit übe, dann habe ich einen anderen Ausgangspunkt. Wenn ich dieses Bild so sehe, das heißt vorübergegangen, erinnert ja an den barmherzigen Samariter, da kommt man dann gleich so drauf, was kann man tun, du musst irgend aktiv werden und da ist schon das Problem. Das Elend dieser Welt ist so groß, dass die einen sagen, dann lass lieber ganz sein, hat gar keinen Wert, so Tropfen auf den heißen Stein, was kann ich schon tun? Und wir werden merken, im Gesamtzusammenhang, dass es sehr wichtig ist, dass wir Barmherzigkeit üben. Nochmal zurück zu diesen Bibelversen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Wir spüren hier etwas, dass wir eine Hinführung haben. Das Zweite ist wesentlich, dass man es erkennt oder in 2. Korinther 1, 3 gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen oder der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der Vater der Erbarmungen. Erbarmen. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Man kann in einen Aktionismus geraten, auch bei diesem Thema. Das kann man so aufbauen, dass man sagt, du musst etwas tun, du darfst gar nicht mehr selber an dich denken und dann ist das schwierig. Dieser Bibeltext und das Maßnehmen am Maßstab Gottes, und das hat mir, ich habe einen Maßstab und der Maßstab ist festgelegt. Jeder hat schon einen Zentimeter in der Hand gehabt und weiß, was das bedeutet. Manchmal ist das so schwierig, den auseinanderzukriegen, da bricht schon ein Teil ab und dann wird der Maßstab schon kürzer. Aber der Maßstab ist festgelegt. Ich muss Maß nehmen am Maßstab Gottes. Der Maßstab Gottes ist das Wort Gottes und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Maßstab. Das kann nicht nur die Not sein, die eben da ist, sondern der Maßstab ist Gott selber. Das sind ja so diese Aufrufe, strengt euch an. Und dann werden Vorbilder bemüht wie Georg Müller, wie Martin Luther King oder Mutter Teresa. Hoffnungslose Überforderung. Bestimmt ist es gut, Vorbilder zu haben und sich auch immer wieder vielleicht auch Bilder oder Lebensbilder zu lesen. Aber das reicht nicht aus, wenn ich das nur kopiere, was andere tun, da bleibe ich immer ein wenig zurück. Sondern ich muss kapieren, was es für mein Leben bedeutet, barmherzig zu sein. Im Textzusammenhang lassen sich weitere Aufrufe erkennen. Da heißt es, wenn man ab Vers 8, 27 liest, liebt eure Feinde, segne die euch verfolgen, bittet für eure Feinde und so weiter. Da werden ganze Listen aufgeführt und da stellt man fest, das sind im tiefsten Grunde Taten der Barmherzigkeit. Und das ist etwas, liebt eure Feinde. Das ist nicht ganz so einfach. Wir haben ja manches Mal schon Schwierigkeiten mit den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, sie zu lieben. Und dann sollen wir die Feinde lieben? Oder sagt der eine, das ist einfacher, den Feind draußen zu lieben, den Nachbarn wie die Geschwister in der Gemeinde. Diese Aussagen kann es ja auch schon geben. Aber das eine oder das andere, wir müssen dem nachkommen, was Gott will. Der entscheidende Schlüssel zur Barmherzigkeit liegt eben im zweiten Teil der Jahreslosung. Und das heißt, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und das finde ich großartig. Das ist zunächst einmal sehr hilfreich, dass ich vom Vater der Barmherzigkeit lernen darf. Dass ich zum Vater der Barmherzigkeit kommen darf. Barmherzigkeit ist ein zentraler Wesenszug Gottes. Davon zeugt eben nicht nur das Neue Testament, schon das Alte Testament, das kann man nachlesen. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Jahwe ist gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und von großer Güte. Schon da, aus diesem Vers heraus zu lernen, der Vater der Güte und der Barmherzigkeit, an ihm orientiert sich mein Leben. Das Volk Israel erlebt Gott in seinem Ist-Zustand, wie Gott wirklich ist, so ist er. Gott muss sich da nicht anstrengen. Gott ist barmherzig. Der Allmächtige, der Heilige, der liebende und barmherzige Gott hat den Menschen zum Bild, zu seinem Ebenbild geschaffen. Also er will mit ihm in Gemeinschaft leben, er will ihm barmherzig sein. Wir kennen dieses Lied, barmherzig, geduldig und gnädig ist er viel mehr, als ein Vater es kann. Wir dürfen uns auch nicht an den irdischen Vaterbildern, diese Barmherzigkeit orientiert sich nicht daran. Das ist oft das Schwierige. Wenn ich meine Kinder dann fragen würde und sagen würde, du, kannst du von meiner Barmherzigkeit ableiten, die Liebe des Vaters, die Barmherzigkeit des Vaters im Himmel? Da würde die sagen, Vater, ab und zu schon, es könnte auch ein bisschen mehr sein. Aber merken wir etwas, das schließt ja nicht aus, dass ich es lerne und tue und will. Der allmächtige, heilige und liebende, barmherzige Gott, der hat den Menschen zum Ebenbild geschaffen, zum Gegenüber, um seine Barmherzigkeit anzuwenden. Er will sie den Menschen nahe kommen lassen. Wir erinnern uns neutestamentlich an den Apostel Paulus. Der schreibt ja mal im ersten Timotheusbrief, dem Timotheus, so ein persönliches Zeugnis. Und da schreibt er, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. So der Apostel Paulus. Der war unbarmherzig. Der hat durchgegriffen. Der war ein religiöser Fanatiker. Das hatte nichts mit Liebe zu tun. Das, was er gelebt hat. Vor dem, dass Jesus Christus in sein Leben gekommen ist. Und dann sagt er, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Einer, der Verfolger war, ein Lästerer, ein Frevler, ein Gewalttäter. Er spricht dann im Zusammenhang von der Gnade des Herrn Jesus Christus und von der Liebe zu Jesus Christus hin, die Jesus Christus in sein Leben gelegt hat. Gott hat Ewigkeit in unser Leben gelegt, mit seinem Kommen in unser Leben. Und das schafft diese neue Basis, das schafft auch diesen neuen Maßstab zur Barmherzigkeit. Und dann muss ich nicht jemand nur kopieren, nachmachen. Vorher hat die Gretel, ich sage es so, darf ich sagen, so in einige Fächer von der Seemannsmission Informationen gelegt. Und dann hat sie gesagt, wir stricken Schals, glaube ich, sind es, ja, für die Seemannsmission. Da würde ich sagen, gut, wohl dem, der stricken kann. Ja. Gut, jeder Junge hat heute stricken gelernt, also zu unserer Zeit, da hat man damals, da gab es Werken und das hat mit Stricken zu tun gehabt. Aber dann sollen die stricken, aber auch stricken. Und dann sollen sie ihre Barmherzigkeit damit zeigen. Und dann könnte vielleicht sogar noch mehr gestrickt werden. Es kann ja auch sein. Aber merken wir, und schon wieder beginnen wir, mit dem moralischen Zeigefinger auf andere zu deuten. Und wer mit dem moralischen Zeigefinger auf andere deutet, steht in der Gefahr, von sich wegzulenken und es anderen zuzuschieben. Der Zusammenhang bei Paulus, Gott liebt nicht das Liebenswerte, hat jemand gesagt, an uns. Denn nach dem Urteil Gottes haben wir alle gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen. Das macht Gott einzigartig, dass er den lieben kann, der fortwährend gesündigt hat. Und ich finde, das ist großartig. Gott liebt uns in einer grenzenlosen Liebe und das macht mich wertvoll für ihn, aber auch wertvoll für den anderen. Und das ist eigentlich das, was Gott will. Barmherzig leben aus der Barmherzigkeit Gottes heraus, das kann man dann vielleicht so sagen, die Barmherzigkeit Gottes gehört neben der Heiligkeit Gottes und der Gerechtigkeit Gottes zu den drei wesentlichen Eigenschaften Gottes. Gott ist barmherzig, Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Und diese Gerechtigkeit hat auch mit dem Zorn und dem Gericht Gottes zu tun, weil er Recht richtet. Gottes Barmherzigkeit ist nicht so eine abstrakte, theoretische Idee. Nein, sie ist Realität durch seine Liebe, die Liebe des Vaters. Und wie ein Vater oder eine Mutter sein Kind liebt, so hat er seine Liebe und will er seine Liebe in uns hineinlegen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und dann kennen wir diese Bibelverse: Vergisst eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes. Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Gott hat schon darin vorgesorgt, das kann sogar sein, dass die Mutter oder der Vater für sein Kind nicht in der richtigen Weise sorgt und barmherzig ist. Aber orientiert euch nicht daran, sondern an meiner Liebe, an meiner Güte, an meiner Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit des Menschen ist wie sein Herz begrenzt, aber die Barmherzigkeit Gottes ist unermesslich wie sein ganzes Wesen. Das wäre schön, wenn ich sagen könnte, ich bin barmherzig. Das wäre schön. Ja? Ich will barmherzig sein. Aber wenn Gott sagt, ich bin barmherzig, dann ist das uneingeschränkt. Dann hat das keinen Makel. Dann ist er sogar gerecht im Gericht. Und das ist das, was wir so nicht richtig verstehen, wo wir dann immer meinen, das kann nicht so zusammenpassen. Wir können zu dieser Barmherzigkeit finden, denn sie hat einen Namen und der Name der Barmherzigkeit Gottes heißt Jesus Christus, was wir gerade gefeiert haben im Mahl. Das ist es eben. Der Name ist Jesus Christus. Im Namen Jesu Christi ist die Barmherzigkeit oder man könnte sagen, hat die Barmherzigkeit Gottes ein Gesicht bekommen. Der Liebe des Vaters für jeden Menschen. Wie kann man den Zusammenhang von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit erklären? Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind für uns Menschen zwei verschiedene Wirklichkeiten. Denn wir unterscheiden sehr genau zwischen einem Akt von Gerechtigkeit und einem Akt von Liebe. Barmherzigkeit, oder wir können so sagen, gerecht ist für uns das, was man dem anderen schuldet, während barmherzig das ist, was aus Güte gegeben wird. Also zwei verschiedene Dinge. Und das ist bei Gott nicht so. Für Gott ist das anders. In ihm fallen Gerechtigkeit und Liebe in eins. Es gibt keine gerechte Handlung, die nicht auch ein Akt der Barmherzigkeit und Vergebung wäre. Und das ist eigentlich das, was Gott damit deutlich machen will. Ich bin in meiner Gerechtigkeit barmherzig. Und das ist das Großartige. Und darum kann Gott auch Dinge tun, die wir rein menschlich für ungerecht sehen, für ungerecht halten würden. Übrigens erkennen wir auch gewisse Paarungen von Barmherzigkeit. Und das heißt immer, das gehören immer diese Dinge zusammen, Barmherzigkeit und Gnade, Barmherzigkeit und Güte, Barmherzigkeit und Friede, Barmherzigkeit und Liebe, Barmherzigkeit und Demut, das gehört alles zusammen. Und das sind immer wieder Dinge, die positiv aufeinander zuwirken, die in eins greifen. Wenn man mal nachschaut, so in der deutschen Sprache, ich möchte diesen Begriff Barmherzigkeit jetzt nicht aus der Bibel heraus erarbeiten, sondern nur jetzt noch einen Gedanken aus der deutschen Sprache herausnehmen. Im Deutschen fußen Erbarmen und Barmherzigkeit auf Arm und Herz. Das heißt ein Herz für Arme. Wobei das Anfangs-B wichtigerweise darauf hindeutet, dass das Wort eine Tätigkeit und nicht nur ein Gefühl meint. Also die Barmherzigkeit ist nicht an Gefühle gebunden, aber ich brauche Gefühle, um Barmherzigkeit zu üben. Wenn ich kein Erbarmen habe, wenn ich nicht mitleiden kann, dann werde ich den anderen auch nicht helfen können in der richtigen Weise. Denn zu der barmherzigen Tat gehört immer diese barmherzige Liebe dazu. Also sie bleibt kein Gefühl. Ich empfinde das so, dass man Barmherzigkeit üben soll. Nein, Barmherzigkeit ist eine Tat. Das muss ich tun. Und das sieht ja dann sehr verschiedenartig aus. Man könnte es vereinfacht so sagen, das Mitfühlen oder das Mitgefühl muss zur Tat werden, muss tätig werden. Und deshalb, Gott ist barmherzig. Gott, oder wenn man es nochmal anders fragen will, oder ist Gott barmherzig? Es kommt auf die Beziehung an. Wenn ich auf der Straße fragen würde, ist Gott barmherzig, dann würden viele Menschen sagen, schauen Sie doch den Gott an, der lässt das Corona zu, der ist dann für alles zuständig, was schiefläuft in dieser Welt. Weil man mit Gott nichts anfangen kann. Wer Gott nicht als Vater kennt, der wird Gott permanent anklagen. Und deshalb ist die Beziehung zu diesem Bibelvers ein anderer, wenn ich vom zweiten Teil ausgehe, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Habe ich Barmherzigkeit erfahren? Ich hatte oft der Vers bewegt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ja, und da habe ich immer so gedacht, Herr Jesus, jetzt bin ich so in dem frommen Dunstkreis aufgewachsen, habe alles schon immer gekannt und gewusst, ich tue mir damit ein bisschen schwer. Aber da ist mir bewusst geworden, habe ich mein grundsätzliches von Gott getrennt sein als Schuld erlebt. Nicht die Taten, die damit verbunden waren. Ja? Ich war ja bei der Mission für Südosteuropa, da hat es viel mit Sinti und Roma zu tun. Und wenn man mit denen unterwegs war, wenn die Zeugnisse gesagt haben, da hast du immer gedacht, das hättest du auch mal gerne erlebt. Gell? Dass du wenigstens weißt, um was es geht, Beispiel bei Sünde. So mal eine Bankeinbrecher oder mal da irgendwo einen über die Klinge springen lassen, die Polizei mal schlagen und so oder klauen und so. Und dann haben wir immer gesagt, wenn die zu Jesus kommen, denen wurde viel vergeben. Auch bei mir, der ich so im Pietismus im Schwäbischen aufgewachsen bin, wo man gewusst hat, dass man nicht lügen soll, man hat es auch gemacht, aber das war halt lange nicht so viel. Gell? Merken wir etwas? Die Wertungen, die wir da machen. Und deshalb muss mir klar sein, Schuld ist immer insgesamt Schuld vor Gott. Ich bin ein Sünder, egal was ich getan habe. Und deshalb muss diese Liebe Gottes groß werden, dass ich sie verstehe. Wer diese Vater-Kind-Beziehung nicht hat, wird Gott nicht als diesen barmherzigen Gott erkennen. Die zunehmende Loslösung, die Emanzipation von Gott ist verhängnisvoll und treibt die Menschen in den Sog der Bindungen an falsche Götter und Götzen. Sie haben ihn nicht geehrt und ihm als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Das ist die Folge, die fatale Folge der Gottlosigkeit. Und jetzt wird nebenher, und deshalb möchte ich den Unterschied machen zwischen dem, was die Menschen dieser Welt an Barmherzigkeit tun. Sie geben eben davon ab, von dem, was sie viel haben. Und dass sie das tun, ist zu achten, zu ehren. Aber sie tun es nicht aus der Motivation heraus, aus der Vater-Kind-Beziehung. Weil der Vater barmherzig ist, weil sie diese Barmherzigkeit nicht erlebt haben. Diese Barmherzigkeit Gottes. Und deshalb ist so ein Bibelvers für ein Jahr einmal eine Denkpause für uns, dass wir einmal nachdenken darüber, wie sieht es mit dieser Barmherzigkeit aus, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist die Ewigkeit, wo ich vorher gesagt habe, die Ewigkeit kommt mit dem Vater im Himmel durch Jesus in mein Leben. Das ist das Wunderbare. Da wurden alte Lieder gesungen oder Kinderlieder, weil Gott dein Vater ist, wirst du geborgen sein. Herrliches Kinderlied. Weil Gott dein Vater ist. Und deshalb kannst du dann barmherzig sein. Oder, ich möchte weitermachen mit diesem Ausdruck Abba, lieber Vater, Abba, Vater. Wir kennen den Begriff Papa. Und das ist ja eigentlich dieses Verhältnis, dieser liebevolle Umgang des Vaters, dieser vertrauensvolle Verhältnis gegenüber dem Vater und dem Kind. In der deutschen Sprache gibt es dieses Wort Vater auch aus dem besonderen und diese besondere Vertraulichkeit. Das heißt Papa. Wenn man Papa sagt, ist das nochmal anders, wie wenn ich Vater sage. Vater ist eine ehrfurchtsvolle Beziehung, die uns auch abhanden gekommen ist. Und Papa ist eine vertrauensvolle Beziehung. Wir brauchen diese ehrfurchtsvolle Beziehung zum Vater und diese vertrauensvolle Beziehung zum Vater. Sonst wird das nicht funktionieren. Vater ist die würdevolle Anrede Gottes. Abba ist die vertrauensvolle Anrede Gottes. Vielleicht ist das mal auch ein Gedanke nachzudenken, wie sehe ich den Vater? Ist der Vater mir so in dieser Würde als Abstand gegenüber, sondern der Vater als vertrauensvolles, der Papa, den ich in den Arm nehmen kann, der mich in den Arm nimmt, der mir einen Kuss gibt. Ja? Ich kann mich noch vorstellen, war mit der Zeltmission unterwegs, 1971, und da waren wir im Allgäu und da haben die Kinder damals noch ihren Vater und Großvater per ihr angeredet. Ja? Und mein Vater, der kam von Ungarn, ich habe zu meinem Papa, also meinem Vater immer Papa gesagt, ich wusste gar nicht, dass man da noch was anderes sagen kann. Ja? Und die haben ihr gesagt und dann Vater. Und da hast du den Eindruck gehabt, das ist der Patriarch, der über allem wacht und waltet. Lass nur nicht schief gehen. Gell? Ja, zieh dich nur sauber an am Sonntag oder so. Gell? Und dann bist du da hingekommen zum Essen. Und dann, bevor man zum Essen hinsitzen durfte, wenn der Vater noch nicht da war, dann durfte man gar nicht an den Tisch sitzen. Erst als der gekommen ist, da hingestanden hat, sein Gebet gesprochen hat, dann ging es aber mal los. Dann, gell? Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, das war mehr so dieser Abstand. Dieses Vertrauensvolle hat da gefehlt. Und das finde ich etwas Wesentliches. Wir dürfen Vater, Abba Vater sagen. Papa, du bist mein Vater, mein liebender Vater. Und dann gibt es noch einen Namen Gottes für die Barmherzigkeit. Elchanun ist der gnädige Gott, der barmherzige Gott und der gütige Gott. Und ich finde das jetzt, da gibt es so eine Geschichte vom Jona. Ich erzähle die Geschichte jetzt nicht ausführlich, wir wissen die Geschichte. Und der Jona, der war stinksauer, ja, weil Gott barmherzig ist. Da hat er gesagt, ich wusste, dass du barmherzig bist, warum bin ich denn überhaupt hergekommen? Das könntest du auch ohne mich machen, oder? Ich habe doch Gericht gepredigt. Ich wollte mal Feuer vom Himmel fallen lassen. Ich wollte mal sehen, wie das aussieht, wenn du jetzt als gerechter Gott mal im Himmel zornig bist und die Menschen strafst. Und dann sagt er das auch so. Er drückt das so aus und es missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig und betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Der Jona, der hat noch nicht mal ganz gemerkt, dass Gott ihm ja auch barmherzig war zwischendurch schon, oder? Es war zwar ein bisschen schwierig im Bauch des Fisches, was da alles rumgeschwommen ist noch, wissen wir alles gar nicht, aber da war Gott barmherzig. Der wollte ja weggehen. Da merkt man, man kann ein falsches Vaterbild haben. Und deshalb ist dann Gott nicht der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist die Beziehung, die wir haben und haben sollten. Das ist nicht gerade die Haltung eines Evangelisten, die er an den Tag legt. Er hätte so gern gesehen, dass Gott da mal durchgreift. Nicht barmherzig, nicht gnädig, nicht geduldig, nicht noch einmal. Wir singen ein Lied, oder ich weiß nicht, ob es bei euch auch so bekannt ist, darf ich wiederkommen mit derselben Schuld. Ja, schon wieder. Und da hat der Jona gesagt, du Herr, jetzt ist doch mal irgendwann Schluss, oder? Da muss doch der Kragen platzen. Wenn Gott immer der Kragen platzen würde, dann wäre es aus mit der Barmherzigkeit. Und deshalb ist es wesentlich, dass wir das uns immer wieder neu auch sagen lassen. Die Frage ist, lasse ich mich ansprechen? Das Wort der Jahreslosung, wie Gott mir, so ich dir, an welchem Maßstab sollen wir uns messen? Am Vater der Barmherzigkeit. Das Wort Barmherzigkeit ist also ein Tunwort. Glückselig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und jetzt dürfen wir schon die Wende machen, die Öffnung nach außen zu unserem Leben. Aber ich wollte am Anfang das mal für uns etwas deutlich machen. Wir sind so schnell bei der Aktion heute. Wir sollten mal Stille halten und sagen, was habe ich für eine Vaterbeziehung? Ist er mein barmherziger Vater? Und ich habe manches Mal so den Eindruck, es ist bei uns, die wir so oft auch sehr streng erzogen worden sind, da haben wir oft Mühe damit, diesen barmherzigen Vater so zu akzeptieren, zu sehen, für uns so in Anspruch zu nehmen. Und dann kommt ja Jesus. Und jetzt kommen bei Jesus diese Fragen. Und zwar geht es bei Jesus lernen. Bei Jesus lernen. Und ich finde das so schön, der Herr Jesus Christus, der macht das so einfach deutlich. Der sagt hier in diesem Bibeltext, das steht in Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Vers 31, fortfolgende. Ich lese nicht mehr den ganzen Text, sondern daher sagt er, dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und jetzt kommt es, denn ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich begleitet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und seid zu mir gekommen. Und dann kommt ja dieser ganze Schwall bei den Jüngern und die Fragestellung, wann haben wir dich so gesehen? Wann haben wir dich nackt gesehen? Wann haben wir dich im Gefängnis gesehen? Und dann kommt Jesus mit der schlichten Aussage am Schluss. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Lernen. Der König Jesus Christus. Und ich denke, der Herr Jesus Christus wartet nicht auf große Taten, sondern auf das, was wir tun können. Und das möchte er. Der Maßstab ist die Barmherzigkeit Gottes, hungrige speisen, durstige zu trinken geben, nackte begleiten, Fremde aufnehmen, Kranke pflegen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Gefangene besuchen, Kranke besuchen und so weiter. Auch in der Zeit von Corona gibt es so viele Möglichkeiten. Man muss nicht irgendwo gleich nach Afrika reisen, denn das klingt ja immer sehr nett und gut. Aber das ist für viele von uns nicht mehr möglich, es ist nicht mehr so möglich, dass man so tun kann. Aber man hat die Möglichkeit, in seinem Umfeld den Menschen zu begegnen. Den Menschen einfach die Liebe Gottes durch einen Kalender, durch ein Bibelwort, vielleicht auch mal mit einem Blumenstrauß, mit dem, dass man ihn so ersieht, dass man einfach zu ihm hingeht. Und dann von der Bibel lernen, dann könnte man es vielleicht auch mal so ausdrücken, die geistlichen Werke der Gerechtigkeit. Ich möchte sie einfach auch wieder so kurz nur nennen, den Zweifelnden recht raten. Wir haben, Seelsorge ist nicht mehr so ganz in heute. Einfach mal mit jemandem ins Gespräch zu kommen und sagen, du, wie geht es dir? Ich lade dich mal ein zu einem Spaziergang oder was da immer auch, wie man das immer auch gestaltet, gar keine Frage. Wenn man den Eindruck hat, da ist jemand irgendwo, da läuft etwas aus dem Ruder. Und vielleicht hat man nach Corona, wenn es überhaupt diese Möglichkeit gibt, wieder mehr zu tun in den Gemeinden. weil man Leute besuchen muss, um sie wieder ganz neu einzuladen, die so abgehängt haben, die sich so dran gewöhnt haben. Aus welcherlei Gründen jetzt immer, die Unwissenden lernen oder ermahnen, auch das ist wesentlich, die Sünder zurechtweisen, das ist ein Akt der Barmherzigkeit. Und das ist gar nicht so leicht, das zu tun, zu jemandem zu sagen, du solltest dich bekehren. Es geht um die Ewigkeit am Schluss deines Lebens. Das ist gar nicht so einfach, weil wir wissen oft schon, was die Leute denken, wie sie sich äußern, haben wenig Gottesbeziehung, die Betrübten, die Kleinmütigen zu trösten. Das ist etwas Gewaltiges, Trost auszusprechen. Und ich finde das großartig, trösten, wenn man trösten kann, wenn das Leute fertig kriegen, die einem so in die Augen schauen und sagen, du euch her, Jesus Christus hat dich lieb, sei in Jesus geborgen. Oder die Lästigen geduldig ertragen. Auch das ist ein Akt der Barmherzigkeit. Ein Akt der Barmherzigkeit ist Gastfreundschaft üben. Früher ist man viel mehr in den Häusern zusammengekommen und hat Kaffee getrunken. Gut, nach der Stunde, jetzt heute Morgen macht man es nicht mehr so, aber geht auch nicht. Aber man hat vieles getan. Oft ist das so aus dem Ruder gelaufen und jeder guckt für sich, sodass er zurechtkommt. Die Not anderer lindern, füreinander beten. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. So sagt Jesus das in diesem Text auch, den wir vor uns haben aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6 und dieser 6 und Vers 36. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Darf ich es vielleicht auch noch so sagen? Wir die Älteren, lasst uns auch barmherzig sein den Jüngern gegenüber, die anders leben, einen anderen Lebensstil haben, wie wir ihn haben. Ich merke das bei mir selber, wie ich gerne so hätte, dass meine Kinder das auch so machen, wie ich es tue. Und dann ist man so enttäuscht, wenn das nicht so geschieht. Da muss man lernen, Barmherzigkeit zu üben. Das versteht sich nicht von selber. Da ist Fürbitte nötig. Da muss man auch zunächst mal beten darum. Und das finde ich so großartig. Und zum Abschluss dieses Bild nochmal. Ich finde das gewaltig bei diesem Bild vom barmherzigen Samariter. Es ist ein wunderbares Bild, obwohl es ein hoher Anspruch ist. Tut Barmherzigkeit. Der Priester hat ein erklärtes Problem. Der darf wahrscheinlich gar nicht helfen. So einfach war das nicht. Er verunreinigt sich an diesem Kranken. Das sind ja auch noch Dinge, ja? Das ist nicht so einfach, das zu tun. Und der Levit, der schaut weg. Lieber wegschauen, gar nicht hingucken. Die Not ignorieren. Und dann kommt der Samariter, der Verachtete, der Samariter, der mit dem die Juden nichts anfangen konnten, die sie abgelehnt haben, und dann der hilft. Und jetzt kommen diese drei Gedanken. Sehe ich den Bedürftigen? Sehe ich das Bedürftige? Hinsehen oder wegsehen? Blicke ich zu dem Bedürftigen? Also hingehen und nicht weggehen. Und handle ich an dem Bedürftigen? Handeln, helfen und heilen. Das können wir tun. Das tun wir im Namen Jesu, im Namen des Vaters. Und jetzt kommen wir nochmal so zurück an den Anfang. Wie sagt der Herr Jesus, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, so seid auch ihr barmherzig. Orientierung am Vater. Nicht Orientierung an den Menschen dieser Welt, die viel Gutes tun, sondern an deren Orientierung am Vater. Denn es muss zielgerichtet geholfen werden, Barmherzigkeit geübt werden. Denn die Barmherzigkeit muss immer enden, auch wiederum in der Ewigkeit. Wir beten noch zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort gibst, dass dein Wort Gottes Kraft bedeutet, dass dein Wort uns zur Hilfe kommt. Du weißt, dass wir uns oft schwer tun mit der Barmherzigkeit. Wir wollen helfen, fragen uns, wie können wir es tun. Aber das Mutmachende an diesem Bibelvers ist, dass da nicht nur steht, seid barmherzig, sondern weil der Vater im Himmel barmherzig ist und mir in Barmherzigkeit entgegengekommen ist, möchte ich sie üben. Gib uns die Kraft zum Tun. Segne uns diesem Sonntag, der kommenden Woche. Danke dir dafür, dass wir in diesem Land leben dürfen, wo es uns trotz Corona gut geht. Wir denken auch an die Menschen, die in verfolgten Ländern leben, Geschwister, die heute um deines Namens willen im Gefängnis schmachten, getötet werden, wo ihre Gemeindeseele angezündet werden, wo sie, Herr Jesus Christus, nicht so zusammen sein können. Wir danken dir dafür, dass du deine Gemeinde weltweit siehst. Wir danken dir, dass wir aber auch beten dürfen für unsere Obrigkeit, dass du ihnen Weisheit gibst. Du weißt, dass sie sich bestimmt auch schwer tun mit vielen Dingen. Aber lass du sie handeln können, dass Menschen auch Hilfe finden. Wir danken dir dafür, dass du sie aber auch in der Weise Menschen in den Weg stellst, die es ihnen auch dich und deine Barmherzigkeit vor Augen stellen können. Denn das ist total so aus dem Ruder gelaufen. Der Name Gottes kommt nicht mehr vor. Da wird keine Frage mehr gestellt. Und deshalb bitte ich dich von ganzem Herzen, greif doch du ein, verändere du. Danke dir dafür, dass du Neues schaffen kannst. Und wir danken dir dafür, dass du uns als Menschen des Glaubens, in die du die Ewigkeit ins Leben gelegt hast, durch dich, durch dein Kommen, dass wir dadurch auch in diesem Tag diese Barmherzigkeit üben können. Danke dafür. Amen.